möchte heute Abend sprechen über eine Gestalt in unserer aller Inneren. Astrologisch ist sein Name Uranus, der Tierkreiszeichen Wassermann. Archetypisch hat C.G. Jung ihm einen sehr schönen Namen gegeben, nämlich der Trickster. Da ist furchtbar viel drin. Und da ist auch ein Schamane drin und da ist auch ein Trickbetrüger drin, alles Mögliche ist da drin. Ich möchte beginnen, ihn einzuführen mit einem Gedicht. Nicht von mir, noch nicht mal von Wilhelm Busch, aber in seinem Briefwechsel steht dieses Gedicht. Es ist ein Dreizeiler. Und die ersten beiden Zeilen sind sehr normal und sehr gut und edel. Und die letzte Zeile ist von ihm, nur von ihm. Das Gedicht geht so. Nein, ich muss es vorher. Wilhelm Busch reitet durch die Lüneburger Heide und kommt an einem Grabmal vorbei. Ein Kreuz steht da. Und offensichtlich liegt darunter ein Mensch. Und da steht in der Mitte des Kreuzes ist so eine kleine hölzerne Tafel und da stehen folgende Zeilen drauf. Wanderer, bleibe stehen und weine. Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Merkt ihr? Er ist ein ziemlicher Witzbold und er ist ziemlich verrückt. Und er hat wie alle inneren Gestaltungen, wie alle Tierkreiszeichen und wie alle Planeten, hat er einen großen Auftrag. Und diesen Auftrag erfüllt er getreulich. Dazu sollte man wissen, er ist entschieden stärker als alle anderen, die sich so innerlich um mich kümmern. Er gehört ja zu den transpersonalen Personen, ja? Oder zum transpersonalen Tierkreiszeichen wie Saturn, Uranus, Neptun überhaupt. Ja? Und seine einzige Aufgabenstellung lautet, und zwar auf ganz verschiedenen Weisen führt er sie durch, lautet: Er hütet unsere Freiheit. Das ist sein Amt. So. Aber, wenn man es genauer betrachtet, wer um alles in der Welt will schon frei sein? Ja? Er sagt, das ist mir egal. Freiheit ist ein Thema. Und dieses Thema bringe ich in die Welt. Er ist ja entdeckt worden in der Nähe der Französischen Revolution. Ja, das wisst ihr. Ich weiß jetzt nicht die genaue Jahreszahl, ich vergesse ja immer alle Jahreszahlen. Aber in dieser Gegend ist er entdeckt worden. Und da war ja das Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und da tauchte er wohl, also wurde er das erste Mal von einem Astronomen gefunden. Ursprünglich hieß er wie? Wie hieß der Astrologe oder Astronom? Herschel. Und viele Leute schreiben ihn heute noch so einen Kreis und dann das H. Ja. Gut, aber irgendwann hat sich die astronomische Gemeinde dann hat beschlossen, es geht nicht, dass man Planeten benennt nach einem Menschen. Das geht einfach nicht. Und dann haben sie immer geguckt, wer hat denn noch von den Göttern, ist noch frei. Naja, und dann hat man ihm irgendwann den Namen Uranus gegeben. Er hütet die Freiheit. Und dazu muss man Folgendes wissen. Die Freiheit und die Zugehörigkeit sind die beiden großen Gegenspieler. Und wir alle haben uns angewöhnt und freuen uns mit wenigen Ausnahmen, vielleicht die Wassermann-Aszendenten, die haben das nicht so. Wir alle wünschen uns, in einer Zugehörigkeit zu sein, Klammer auf, und zu bleiben. Dummerweise ist Zugehörigkeit nichts ein für alle Mal Feststehendes, sondern Zugehörigkeit ist wie das Wetter, ja? Nur in längeren Perioden. Stellen wir uns vor, eine Ehe. Wunderbar, Verliebtheit, und dann geht sie so hoch und dann ist sie hier oben und dann verharrt sie eine Weile und ich gehöre dann dazu, ich und du und Müllers Kuh und wir beide und Hand in Hand zur untergehenden Sonne durchs Kornfeld als Rama Werbespot. Aber irgendwann kann es sein, und ich habe keine Ahnung so richtig, wer das entscheidet, wahrscheinlich auch er, irgendwann sagt er: Lieber Peter, du bist für diese Zugehörigkeit zu alt geworden oder hast dich zu weit sozusagen aus der Zugehörigkeit heraus entwickelt. Jetzt muss ich was unternehmen. Und dann macht er zack und dann geht es mit der Zugehörigkeit bergab. Als der Uranus mich, heimtückisch, wie er mitunter ist, im zarten Alter von 35 Jahren richtig mit einem Handkantenschlag in den Nacken erwischte, kam ich nach Hause. Meine Frau stand da und meine zweite Ehefrau stand da und packte so ein kleines Köfferchen und tat verschiedene Sachen rein. Und ich sagte: Aha, wo willst denn du hin? Dann sagt sie: Ich muss gehen. Und dann fragt man so: Ja, wohin? Zu deiner Freundin Jutta oder wo? Nein, ich muss gehen. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Dann nahm sie all ihren Mut zusammen und sagte: Ich werde dich jetzt verlassen. Die erste Frage ist natürlich immer: Was habe ich gemacht? Ja, kann ich das wieder gut machen? Irgendwie kann ich irgendwie. Das habe ich nicht gemacht oder so, was auch immer diese Fragen sonst sind. Und da antwortete sie mir und diese Antwort hat mich wirklich verschreckt. Sie sagte: Wenn ich das doch nur selbst wüsste, warum ich jetzt gehen muss. Weißt du, du bist eigentlich ein guter Kerl. Ich bin eigentlich zufrieden mit dir. Ich meine, wir waren 10 Jahre verheiratet, da ist man nicht mehr Himmel hoch. Ja, aber ich bin zufrieden mit dir. Aber ich muss gehen. Ja, aber wohin? Ja, erstmal zu meiner Freundin. Und dann sehen wir weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war die nächsten 2,5 bis 3 Jahre im tiefsten Keller, im tiefsten Loch meiner Seele. Gott sei Dank hatte ich in der Zeit eine gute Therapeutin, die mir ein bisschen geholfen hat, damit fertig zu werden. Sonst hätte es wahrscheinlich 5 Jahre gedauert. So hat es nur 2,5 bis 3 Jahre gedauert, bis ich mich dann wieder aus dem tiefsten Keller ein bisschen emporrappeln konnte. Mein 12-jähriger Sohn steckte immer mal wieder seinen Kopf in die Tür. Ich saß immer noch in dem schönen ledernen Ohrensessel, die Beine angezogen und seufzte. Dann ist er schnell wieder gegangen und sagte: Der Alte ist noch, der spinnt noch. Aber sagen wir mal 3 Jahre später, war mir eins ganz klar. Es war das Wichtigste, was passieren konnte in meinem Leben. Ich musste nämlich jetzt auf eigenen Füßen stehen. Ich konnte mich nicht mehr Hand in Hand, ich bin eine Waage, ja, bitteschön, und Wagen, die wollen so Hand in Hand durchs Leben ziehen, ja, dann ist alles gut. Es ist egal, wer da sitzt. Hauptsache, ich weiß, ja, und wenn sie da nicht sitzt, dann sitzt sie da. Das ist mir doch völlig wurscht. Also, ich meine, in der Waage ist das völlig wurscht. Hauptsache, da sitzt wer. Und ist ansehnlich. Mehr muss das nicht sein. Ja. Und ich war in meinem Leben noch nie vorher, also vor diesen 35 Jahren, noch nie vorher auf eigenen Füßen, war noch nie allein, war noch nie, es war immer einer da. Eine Frau hat das wirklich mal so gesagt: Peter, weißt du was, wir sind keine Frauen für sich, wir sind Stafetten. Oder besser gesagt, du bist unsere Stafette. Ja. Und wir nehmen dich in die Hand und manchmal übergeben wir dich an dem Nächsten. Ja, und dann läuft er wieder. So geht es einem als Waage. Aber das nur nebenbei. Kurzum, er war mir geschehen. Er hat mich, beinahe hätte ich gesagt, begeistert. Aber erstmal hat er mich in den tiefen Keller geschickt. Ich meine, in der Französischen Revolution, die Adligen, denen hat es auch nicht so gefallen, oder? Pausenlos irgendwelche verrosteten Guillotinen zu besuchen. Und zack, war der Kopf weg. Ja? Das war auch er. Weil das war eben, es kam eine neue Zeit. Und es ging bei dieser Zeit um die Freiheit, aber nicht für die Adeligen, sondern für die Bürger, für den Citoyen oder wie immer die Leute sich nannten. Aber darüber will ich gar nicht erzählen, sondern er kommt und reißt mich aus einer Zugehörigkeit. Warum? Damit ich endlich lerne, meinen eigenen Weg zu gehen und auch Überlebensmöglichkeiten habe, ohne Stafette zu sein, ohne dass mich jemand an der Hand hat, ohne dass ich dann weitergereicht werde. Das war eine irrsinnige Lektion und ich nenne das auch gerne, in dieser Lektion habe ich gelernt, jetzt muss ich auf die Formulierung aufpassen, ein bisschen erwachsener zu werden. Ein bisschen. Ich weiß nämlich jetzt, ich kann ohne eine Frau leben. Ich kann das schon. Will ich das? Nö. Warum sollte ich das wollen? Ja? Ich bin eine Waage und bleib eine Waage. Und ihr seid meine schönsten Nahrungsmittel. Nicht? Und ich nasche gern. Und so, solche Sachen halt. Gut. Zurück zu ihm. Also. Er will die Freiheit. Und er entbindet mich. Deshalb nenne ich ihn auch manchmal den Entbinder von Dingen, zu denen ich nicht mehr gehöre. Aber er weiß das lange, bevor ich das weiß. Und also entbindet er mich manchmal von einer Arbeitsstelle. Das müsst ihr euch so vorstellen, er nimmt auch manchmal die Gestalt einer anderen Person an, als könnte er aus mir herausschlüpfen, dann in sie hineinschlüpfen. Und was macht sie dann? Sie ist an meinem Arbeitsplatz, sitzt gegenüber. Sie fängt an, mich zu mobben. Entschuldige, dass ich dir das jetzt unterschiebe, ja? Du mobbst mich einfach. Du sagst den Orban, ich kann den nicht ausstehen, das ist ein Arschloch, außerdem hat er noch Käsefüße. Das ist doch völlig... Und jetzt erzählt sie jedem, der es hören oder nicht hören will, hat Käsefüße und Mundgeruch. Und ich leise... So, ja, das stimmt alles nicht. Aber sie hat eben den Auftrag. Sie hat den Auftrag, mich aus der Zugehörigkeit an meinem Arbeitsplatz rauszumobben. Und dann lässt sie sich auch, sie kann den Schalter auch noch verschiedene Stärkegraden höher drehen. Ja? Dann pinkelt sie auf ihren Stuhl und sagt, hier, da, was der Opa wieder gemacht hat, da, der ist inkontinent. Hä? Und dann stehen alle da und sagen, der Peter, kann ich mir gar nicht vorstellen, inkontinent. Nee. Ja, wenn man gemobbt wird, dann hoffentlich richtig. Weil ich bin nicht mehr in der richtigen Zugehörigkeit. Wäre ich in der richtigen Zugehörigkeit, Klammer auf, würde ich nicht mehr gemobbt werden. Aber ich bin da nicht. Also muss er zusehen, wie er mich da rauskriegt. Ja? In die Freiheit. Möglicherweise, ich sage möglicherweise, sagt er, Peter, du warst nicht nur zu lange in einer dich sozusagen ins Gefängnis hineinversetzenden Ehe, du bist auch sehr lange schon in einer gefängnisartigen Arbeitsstelle. Du bist ein intelligenter Kerl. Und ich muss dafür sorgen, dass du langsam bereit wirst, dir ein eigenes Schild an die Tür zu schrauben. Ein eigenes Schild heißt, deinen eigenen Arbeitsplatz zu errichten. Ja, aber wo? Was? Was soll ich denn da draufstehen? Das musst du selber rausfinden, sagt er dann. Ja? Das kann ich dir doch nicht sagen. Ja? Weil wenn ich dir das sagen würde, die Sache ist nämlich kompliziert. Jetzt gehe ich zum Therapeuten. Ich gehe zur Therapeutin Ursula. Und sage, Ursula, du bist Elisabeth? Dann bin ich bei der Falschen. Elisabeth. Man hat mich aus der Arbeitsstelle rausgemobbt. Es könnte sein, dass ich in der falschen Zugehörigkeit bin und ich bräuchte ein Schild an der Tür. Elisabeth, was schreibe ich auf das Schild? Und dann sagt Elisabeth, die channelt, ne? Du schreibst auf das Schild Fußreflexzonen-Aroma-Astrologe. Fußreflexzonen-Reiki-Aroma-Astrologe. Das schreibst du auf das Schild. Ich sage, toll, ich muss mir mal notieren. Fußreflexzonen-Reiki-Aroma-Astrologe. Gehe ich nach Hause und gebe sofort das Schild in Auftrag, worauf er wieder vorbeikommt und sagt, Peter, weißt du, das ist eine schöne Idee von der Elisabeth. Aber weißt du was? Es ist dummerweise nicht deine Idee. Es ist ihre Idee. Das Schild lasse ich dir jede zweite Woche, so ein schönes Glas, ein weißes, ja, Milchglas mit einer roten, gestochenen Schrift, Fußreflexzonen, Aroma, Reiki, Astro. Ja. Und dann kommen immer die Jugendlichen vorbei und machen sich einen Spaß daraus mit ihren Baseballschlägern. Batsch! Das Schild zu zerbatzen, was nichts anderes heißt als Schild ist richtig, aber das, was draufsteht, ist nicht falsch. Warum? Es ist nicht deins. Es ist Elisabeths Schild. Das wollte sie nämlich schon immer werden in ihrem Leben. So sind wir Therapeuten, nicht? Wir sagen, könntest du nicht mal Lokomotivführer werden? Weil als ich 4 war, wollte ich Lokomotivführer werden. Naja, vergessen wir das. Also, er ist derjenige, der in sich den Anspruch verspürt, mich frei zu machen und mich ein bisschen peu à peu, Schritt für Schritt erwachsener zu machen. Das ist sein Amt. Das ist sein Auftrag. Und mit Verlaub, das ist immer verbunden mit einem riesengroßen Schmerz. Weil bei meiner alten Arbeitsstelle, da hatte ich ein wunderschönes Gehalt, 2.762,70 € plus 13. Monatsgehalt, plus Weihnachtsgeld, plus ich weiß nicht was, im Krankheitsfall Urlaub auf Mallorca oder irgend sowas. Ja, aber und jetzt muss ich für alles alleine sorgen? Ja, sagt er, denk mal, du schaffst das. Ja. Er ist auch jene Gestalt in meinem Inneren, die unendlich kreativ ist. Und er sagt, lass mich das in Angriff nehmen. Ich bin bereit dazu, auch dir Hilfestellung dabei zu leisten. Ich, nicht deine Therapeutin, nicht dein Vater, nicht deine Oma oder was auch immer. Weil wenn man genauer nachschaut, wird man feststellen, ich bin ja vorsichtig, 40% eurer Berufe, das, was ihr also gelernt habt, habt ihr aus Liebe oder aus Verzweiflung übernommen von dem Beruf, den euer Vater hat oder dem Beruf, den eure Mutter hat oder die Oma hat. Ja. Und er sagt, ja, das ist auch wunderbar. Das ist eine Treue zu deinem Papa, eine Treue zu deiner Oma. Aber irgendwann musst du schauen, was ist dein eigenes? Was ist dein eigener Beruf? Und er sorgt dafür, dass ich danach schaue. Und er ist sehr kreativ im Erfinden von Dingen, die mich aus diesen Zugehörigkeiten herausreißen. Ich bin ein großer Freund der Stadt Wien. Schon, ich weiß nicht, seit meinem, ich schätze mal, 14. Lebensjahr. Da habe ich angefangen, die Platten von Helmut Qualtinger auswendig zu lernen. Ja? Den Herrn Karl und Karl Kraus über Qualtinger. Ja? Sonst hätte ich Karl Kraus nie kennengelernt. Hinterher brauchte ich Qualtinger nicht mehr. Da habe ich Karl Kraus auch so kennengelernt. Und ich kann viele der Passagen noch heute, ja, die ich da gelernt habe. Und ich war ein großer Anhänger von Sigmund Freud. Ein Mann, der, ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile eine Straße nach ihm benannt gibt. Die Wiener hatten große Schwierigkeiten mit Sigi, nicht? Aber ich glaube, mittlerweile dürfte es eine Straße geben. Ein Museum gibt es ja schon, aber das heißt nichts. Das ist ja nicht von der Stadt Wien installiert, sondern von der psychoanalytischen irgendwas, ja? Und der Sigi hat ein Buch geschrieben über Uranus. Das Buch handelt nur von Uranus, handelt nur von dem Trickster, obwohl, wenn Freud das wüsste, hätte er das Buch nicht geschrieben. Dass er ein reines Astrologiebuch geschrieben hat, das wusste er nicht. Ja? Dieses Buch heißt zur Psychopathologie, so heißen solche Bücher, ja? Zur Psychopathologie des Alltagslebens und behandelt solche Dinge wie: Ich gehe hier so rum und da sitzt die Frau meines Chefs. Komme ich wieder an die Nähe der Zugehörigkeit, nicht? Und da sitzt mein Chef und ich lade ihn zum Abendessen ein. Ja, er kommt sehr gerne und ich möchte, dass er seine Frau mitbringt. Und dann nehme ich die Kaffeetasse und sage: Bringen Sie auch Ihre Sau mit, ja? Das tut mir aber. Jetzt hat sie auch noch den Kaffee. Und da weiß der Chef Bescheid. Der Bub muss gehen. Also das ist das über Fehlleistungen und über den verschütteten Kaffee auf die Bluse meiner Chefin und. Das behandelt das Buch. Also ich empfehle euch sehr, leistet es euch und lest es, als wäre es ein Astronomiebuch über Uranus. Ist wirklich. Ja. Es ist dieses Buch. Ja. Was will er noch? Was möchte er in unserem Leben noch alles durchführen? Vorher muss ich noch etwas anderes erwähnen. Er sitzt sehr tief in unserem Inneren. Manche sind sofort da. Ja, ich meine, der Widder. Ja, da brauche ich nur eine Frau mit so einem Ausschnitt sehen, dann wird der wach. Und was macht der Widder als erstes? Er macht mir einen Steifen. Das ist sein Geschäft, das ist sein Job. Ja, das sehe ich am Ausschnitt und sage: Wow. Und dann. Der ist also so nah an der Oberfläche, da weiß man schon, wann immer im Fernsehen ein nackter Busen kommt, muss ich aufpassen, wo er sich wieder verbirgt oder nicht verbirgt. Aber der Uranus ist anders. Der ist sehr tief im Inneren. Und man muss sehr lange sozusagen in sich hineinhorchen, um das Gefühl zu haben, das könnte er jetzt sein. Jetzt kommt etwas Originelles. Und das Originelle kommt immer von ihm. Ja? Erinnert euch an die Zeile: Wanderer, stehe still und weine, hier ruhen meine Gebeine. Das ist alles im Rahmen. Wunderbar. Ja? Und dann kommt das Kreative: Ich wünsche es an deine. Bumm. Deshalb ist er auch der Meister der Pointe. Er ist auch der Meister des Witzes. Und auch über den Witz hat der Freud geschrieben. Ja, auch wieder das Uranische. Der Witz, der am meisten beeindruckt, ist immer der Witz, der etwas absolut Undenkbares als Pointe bringt. An das wir nie gedacht hätten. Ja. Und dann ist es gut. Das ist immer sozusagen seine Einmischung rein. Gut. Weiter. Wenn ihr die Figur anschaut hier und wenn ihr die Figur anschaut da, was fällt euch auf? Bunt. Lustig? Ja. Er ist lustig. Wenn er auftritt, bin ich nicht mehr so richtig lustig. Ja? Außer, ich habe schon eine lange Wanderschaft hinter mir und habe mich schon von vielem gelöst. Dann kann es sein, dass ich lache oder, sagen wir vorsichtig, die Dinge nicht mehr so ernst nehme. Ernst ist ja sein Vorläufer, nicht? Der heißt ja Ernst. Das ist ja der Saturn. Und Uranus ist auch da, um sozusagen dem Ernst des Lebens wegzupusten. Nur vorher tut es erstmal weh. Wenn er dann gepustet hat, ist es gut. Dann lache ich auch darüber. Er ist bunt. Und wenn ihr ihn genau anschaut, dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, warum ihr von der Astrologie fasziniert seid. Die Astrologie selbst ist nämlich reiner Uranus. Es gibt mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, Astrologie ist völlig verrückt. Sie ist einfach bescheuert. Ja, für uns normale Menschen ist es ganz klar, wieso sollte der Uranus oder der Saturn oder der Pluto von da oben seine kleinen Strahlen auf mich herniedersenken und dafür sorgen, dass ich mir die Haxen breche. Das ist idiotisch. Und jeder, der hier sitzt, weiß das. Sterne denken nicht im Traum daran, dass der Peter sich die Haxen bricht. Das hat mit Astrologie nichts zu tun. Astrologie ist ein Symbolsystem. Astrologie ist ein Symbol, ich sag's mal als Bild. Astrologie ist ein Symbolsystem von 12 Farben. Und mit diesen 12 Farben kann ich das Leben in jeglicher Form beschreiben. Die Psychoanalyse ist auch ein Symbolsystem, aber die hat dummerweise nur 3 Farben zur Verfügung. Es, ich, über ich. Damit soll sie das Leben beschreiben? Wahrlich nicht. Ja? Oder ubewe, unbewusstes, vorbewe, vorbewusstes und bewe, bewusstes. Ja. Auch wieder 3 Farben. Sind aber jetzt nicht 6, sondern das sind die Farben, die die vorherigen es, ich und über ich auch getragen haben. Ja? Und das ist unter uns gesagt, es sind langweilige Farben. Ja. Weshalb auch jede Psychoanalyse wahrscheinlich ein so eminent langweiliges Verfahren ist, dass es dann irgendwann heilt oder ein bisschen bessert, weil es mir langsam zum Hals raushängt. Ja? Hat mal einer gesagt, Psychoanalyse schafft sich selber ab. Das ist gut, irgendwann kannst du nicht mehr hingehen. Ja? Wie der Woody Allen das durchhält, seit 60 Jahren in die Psychoanalyse zu gehen, 5 Psychoanalytiker hinter sich auf den Friedhof gebracht hat, das stelle ich mir schwierig vor. Ja? Na gut. Also, und Astrologie hat eine... Entschuldigung. Das war jetzt mein Unbewusstes. Das war der Uranus. Ja, der wollte meiner Psychoanalytikerin eins auswischen. Mensch, ich weiß auch nicht. Ja. So arbeitet der. Aber der würde mit traumhafter Sicherheit dein Hühnerauge erwischen. Zack. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, sagt er. Sagt dann der Rest der Bagage. Ja, ja, natürlich. Also, die Astrologie ist so verrückt und sie hat in ihrem Faber-Malkasten 12 Farben zur Verfügung. Im Gegensatz zu allen anderen. Roger, kenne ich, habe ich mal kurz gelernt, hat ein Erwachsenen-Ich, ein Eltern-Ich und noch irgendein Ich, habe es vergessen. Also auch wieder nur 3 Farben. Ja? Arthur Janov hat First Line, Second Line und Third. Nein? First, Second, Third Line. Ja, 3 Farben. Die Astrologie hat 12 Farben. Und damit kriegt sie Farben hin, die kann sie ja auch noch mischen, untereinander. Damit kriegt sie so viel Farben hin und hier wird es bunt. Ja? Und ich will mal gerade gucken, sitzt hier einer, der bunt genug ist? Das ist schon ein guter Anfang. Es ist auch nicht schlecht. Ja. Aber das Schwarz überwiegt. Gut. Tja. Ich brauche das auch für später. Ne? Später machen wir eine kleine Exkursion in sein Reich, damit wir ein kleines bisschen ahnen, wie er in mir, also jeder für sich, in mir gestrickt ist. Was er sozusagen für Potenzen hat, was er für Kraft hat, wie kreativ er ist. Der könnte im Nu, in jedem hier, 3 Romane herausziehen und schreiben. Ja. Die Frage ist, gestatten die anderen das? Dann, wieso? Wir wollen doch lieber noch eine astrologische Praxis aufbauen. Ja, das ist ja auch okay. Nicht? Aber Romane sind nämlich auch was Überpersönliches. Das müsste man wissen. Ja. Wenn man das weiß, dass der Uranus auch die Romane mit Ideen anfüllt, auf die ich oder der Rest von mir niemals gekommen wäre. Niemals. Ja? Wie bei unserem Dreizeiner, nicht? Beine, dann meine Gebeine, Pause. Und dann kommt ein Gedanke, der ist so absurd. Ja? Wie ein Toter sowas sagen kann. Ich wünsche, es wären deine. Was?
Pietätlos.
Ja, ne? Und lach dabei. Ja, genau, darum geht's. Pietätlos und lachen. Ja. Also, Astrologie täte ihm gut. Was könnte er noch für Berufe ausüben? Auf jeden Fall Berufe, wo nicht der Mittwoch so ist wie der Dienstag und der Donnerstag wie der Mittwoch. Ne? Dann mobbe ich mich schon selber raus mittlerweile. Ja? Da brauche ich ihn gar nicht dazu. Aber natürlich ist er da. Mein Uranus heißt Monika und macht sich permanent über mich lustig. Permanent. Ja? Und freut sich, wenn ich auf die Nase falle. Siehst du? Habe ich dir doch gesagt. Also der muss nicht nur männlich sein. Wie sowieso alle Inneren, jedes Geschlecht und jede Farbe annehmen können. Weiter. Was für Berufe würden ihm noch gut gefallen? Habt ihr eine Idee?
Rettungsfahrer.
Jetzt habe ich zwei. Sag du nochmal.
Rettungsfahrer.
Rettungsfahrer.
Zirkusdirektor.
Clown würde schon reichen. Ja. Direktor geht auch. Wobei ich denke, Direktor, wenn du dich im Zirkus aufkennst, weißt du, der Direktor muss irgend sowas sein wie ein Buchhalter.
Ja, stimmt.
Er muss rechnen können, er muss zu gucken, was macht er mit der heutigen Einnahme. Der Direktor kann niemals ein Clown sein, aber der Clown kann ein Clown sein. Ja. Was hattest du nochmal gesagt?
Rettungsfahrer.
Rettungsfahrer. Warte, lass mich. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Aber ich denke, dass er plötzlich handeln muss, also Nerven haben, auch in großen Stresssituationen sich zu bewähren.
Ja, ich verstehe.
Und das ist immer was
anderes. Ja. Aber da ist er, sagen wir mal so, am Amt des Rettungsfahrers ist er vielleicht mit 9% beteiligt. Dass er sich nicht abschrecken lässt von dem, was man da manchmal sozusagen, was einem zugemutet wird. Aber der Rest nicht. Ja? Dass er dann dasteht und sagt, immer sagt, und weg, oder sowas. Das, ja, manche sagen, hier, der ist auch für Elektrizität zuständig. Ja, ein bisschen schon. Aber da,
nicht.
Nochmal, Claire. Ja. Eine kleine Zeit, dann hängt es ihm zum Hals raus. Weil macht er seins. Er kann sich einbilden, er macht seins, aber er macht nicht seins. Er muss der Firma Rama gerecht werden. Bitte? Fallschirmspringer, Piloten haben schon etwas mehr Anteil als Rettungsfahrer. Ja? Das Pilotenthema hat bei ihm zu tun mit, richtig, Entbindung. So, dass er fliegen kann, das Thema des Vogelfluges ist sein Thema. Ja. Und weil was ist die erste Assoziation von euch, wenn ihr oben einen Vogel mit weit ausgebreiteten Flügeln... Da sind wir wieder bei dem Thema. Frei, grenzenlos. Bitte? Alles von oben anschauen, wunderbar. Ja. Kabarettist könnte er sein, ja. Ich suche ihn, offen gestanden, wenn ich mir in Deutschland kabarettistische oder Comedian-Programme anschaue, offen gestanden, dann fange ich an zu weinen. Ja. Dann sehe ich, es gab mal einen, den gibt es immer noch, der heißt Apelt. Der ist Comedian geworden, weil er die Dreistigkeit besessen hat. Das mag bei den ersten drei Malen uranisch gewesen sein, danach war es nur noch öde, weil er immer mit lächelndem Gesicht dastand und in die Kamera guckte und sagte, ficken. Die Leute haben gerast vor Vergnügen. Und dann hat er wieder eine Pause gemacht, dann hat er wieder gemacht, hat er wieder ficken. Oh, da lagen die auf dem Boden. So witzig. Ich habe das nie verstanden. Ja, er sagt es auch nicht mehr. Mittlerweile macht er noch ödere Sachen. Das ist nur ein Beispiel. Nehmt das nicht so wörtlich. Aber Komödiant, ich sag's mal so, Loriot war ein Komiker. Ja? So. Hans-Dieter Hüsch war ein Komiker. Bitte, das sind meine persönlichen Vorlieben, meine persönlichen Uranusse. Wobei, beim Uranus geht es mir wie bei der Venus. Ich weiß nicht, wie der Plural ist. Bei Uranus ist es Nüsse, ne? Aber bei Venus ist es auch die Nüsse, also von daher. Es hat mir noch keiner überzeugend sagen können, wie der Plural ist von Nuss. Venus. Veni, Venra, Vene. Keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung. Und bei Uranus ist es genauso, ja? Was alle bedeutet, es gibt ja nur einen, ne? Nämlich deinen. Sonst keinen. Oder meinen, sonst keinen. Ja, 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 ja. Alles klar. Ja, gut. Was könnte es noch für Berufe geben? Clowns ist wunderbar. Ja. Hebamme, wenn sie entbindet. Weißt du, wenn du aus dem Entbinden anderer einen Beruf machst, dann kommt die Frage, wann wirst du entbunden? Ja? Und da würde ich dann das Thema des Uranus ansiedeln. Natürlich für das Kind, das da zur Welt gebracht wird, ist die Hebamme sein Uranus. Ja, aber ist sie deshalb auch schon ihr eigener Uranus? Das bezweifle ich. Wenn ich mir anschaue, die Sorgen und Kümmernisse heutiger Hebammen. Nicht? In Deutschland ist ja jetzt die Diskussion im Gang, die können ihre Versicherung nicht mehr bezahlen, weil die Raten so hoch geworden sind. Das rechnet sich gar nicht mit dem, was sie für das Kind in die Welt bringen kriegen. Und die haben nur Sorgen. Ja? Und das spricht nicht so sehr für eine Karriere, in der der Uranus handlungsleitend ist. Weiter. Forscher. Ja, die Forscher, die ich kenne, sind alle Zwillinge. Tut mir leid, aber nichts gegen Zwillinge, bitte.
Krisenmanager. Animateur im Urlaub.
Animateur. Berufsspieler. Mein Verdacht ist, der rührt eine dieser Maschinen, die überall hängen, ne? Die rührt der nicht an.
Also ich würde sagen, ein guter Lehrer könnte auch Uranus.
Ja, könnte er. Ein guter Lehrer könnte seine Kinder lehren, dass sie selbst entscheiden können. Ja. Und das ist sein Thema. Wirklich sein Thema in der Tiefe. Lerne selbst zu entscheiden. Nochmal?
Montessori.
Ja, bei der Montessori weiß ich nicht, da weiß ich zu wenig, aber ich weiß viel zum Beispiel von Steiner, ja? Und anthroposophische Erziehung, da weiß ich. Das ist aber nicht deins. Wenn du Pädagoge wirst bei Steiner oder Montessori oder wo auch immer, dann musst du bitteschön nach den Prinzipien, du hast bei den Steiner-Leuten hast du einen ziemlich weiten Rahmen, aber du musst innerhalb des Grundprinzips von Steiner irgendwie bleiben. Und schon sagt er, boah.
Ja, aber
ist es
so, dann ist Freiheit immer relativ.
Freiheit ist immer relativ.
Das heißt, es gibt keinen Beruf, einen uranischen Beruf.
Nein, den gibt es. Nein, den gibt es nicht. Richtig. Hast du völlig recht. Es geht immer nur um ein so viel mehr an Freiheit. Nicht um, ey, du landest nicht in der Freiheit. Doch, du irgendwann landest in der Freiheit. Jedenfalls ist es ein Verdacht. Dann landest du in einem schönen Sarg. Und wenn du viel Glück hast, im Feuer und du wirst dann ins Meer gestreut oder was auch immer. Das weiß ich nicht. Aber in der Tat, Freiheit gibt es in der Welt nicht. Aber... Bitte?
Na, aber ich glaube, es geht ja nicht um, die, es geht nicht um diese Freiheit, dass jeder tun kann, was er will.
Ja, aber sie hat völlig recht. Es geht, es gibt diese Freiheit, die er herstellen will. Als Endform gibt es sie nicht, sondern es gibt immer ein kleines bisschen mehr, das du dir erarbeiten kannst mit seiner Hilfe. Ein kleines bisschen mehr. Ein Wanderer, ja. Er ist ein Wanderer. Er ist unterwegs. Ja? Er ist unterwegs und das will diese Karte auch sagen, wenn ihr mal genau hinschaut. Er geht weder auf diese Seite, da liegt die Vergangenheit. Er geht auch nicht auf diese Seite, da liegt die Zukunft. Sondern sein Weg führt, Achtung, zu den blauen Bergen. Das ist, war sozusagen die Grundidee von der Ingrid und mir, wo geht der Uranus hin? Ja, nicht nach rechts, nicht nach links, sondern wo, ja, weiß ich nicht, das ist mir zu, das ist mir zu buddhistisch, ja. Warte mal, ich war noch nicht, sag's nochmal. Ja, unterwegs, richtig, unterwegs. Ja? Jetzt könnte man sagen, aha, dann ist er also ein verkappter Zwilling. Der ist ja auch unterwegs. Ja? Der ist ja unterwegs, aber immer von A nach B. Ja? Das ist ja, als Zwilling hast du ja eine Rolle. So, im Brief, wenn du so willst. Du bist ein Postbote. Und du bringst das von ihr, wenn ich der Merkur wäre, zu ihm. So, da steht was drin. Ich liebe dich unerbittlich oder ich liebe dich unglaublich oder sonst was. Aber ich weiß das nicht. Naja, wenn ich will, dann nehme ich wieder zusammen so hier. So. Und da bin ich auch unterwegs. Ja? Nur, ich bin niemals bei mir. Oder anders gesagt, du schreibst mir niemals einen Brief. Sondern ich bin immer nur der Wasserträger für dich zu ihm. Und dann sagt er, warte, ich will gleich noch was dazu sagen, dann bringst du wieder zurück und dann gehe ich dann da. Und das geht mir dann unglaublich auf den Wecker. Das kann ich eben sozusagen, das läuft ja von selbst. Nein, er geht und weiß nicht wohin. Er geht einfach rechts, links. Und dabei ist er ein Schall, ein Schelm oder ein Schalk. Ich habe vor 7 oder 8 Jahren, gab es in der Frankfurter Rundschau einen Artikel über den Schelm von Bergen. Da bin ich hellhörig geworden. Der Schelm von Bergen, was ist das? War das ein Narr oder was? Die Antwort ist einfach, nein. Der lebte im 14. Jahrhundert. Und er war der Henker von Bergen. Und der Henker wurde damals der Schelm genannt. Das war mir völlig neu. Wusste das nicht. Ja? Und die heutigen Schelme haben auch ein bisschen von dem hier. Es ist nämlich ziemlich ernst, was er macht. Wie jeder Clown, von dem wissen wir ja, unter seiner roten Nase und seinem geschminkten Mund verbirgt sich in der Regel was? Ja, ja, eine traurige Gestalt, eine Traurigkeit, ja, natürlich. Sein Gesicht ist schelmisch, seht ihr das? Ja, es, dann natürlich. In den Mythen der Länder und Gevölker gibt es immer diesen Schelm, diesen Schalk, diesen Till-Eulenspiegel. Ja? Bei den Muslimen heißt er Mullah Nasreddin und ist ganz berühmt und die lieben ihn. Ja? Bei uns heißt er Till-Eulenspiegel, wir sind, für Kinder ist er sehr nett, aber sozusagen, wenn man erwachsen wird, dann hat er so seine, dann ist man nicht mehr so ganz begeistert von ihm. Wenn wir uns das Kasperle-Theater anschauen, dann stellen wir fest, er spielt die Hauptrolle in diesem Stück. und das können wir durchaus ernst nehmen, als ich Kind war, da hat mich der Kaspar unendlich begeistert, weil er so idiotisch war. Ja? In Itzehoe gab es zweimal im Jahr Kirmes oder Jahrmarkt und da war immer Kaspar Krause, so hieß der bei uns. War ein älterer Mann und hatte seine Kasperpuppen selbst geschnitzt. Und ich ging immer mit großer Begeisterung in seine Bude rein und war mit 30 oder 50 Kindern da. Und dann hat der Kaspar Krause, der kam dann, die Puppe, die kommt ja immer hier sozusagen oben. Und dann schrie der Kaspar unten runter: "Und Kinder, seid ihr alle da?" Und wir haben gebrüllt: "Ja!" Was völlig idiotisch ist, ja. Das ist so ähnlich wie heute, sagt der erwachsene Mann zu einem Hund, der Hund von ihr: "Ja, wo ist er denn?" Das ist genauso bescheuert, ja. Aber das merkt keiner. Nicht? Wir wussten das aber damals. Es ist einfach, der ist einfach, warum kann der nicht unser Chef sein? Und da waren wir Feuer und Flamme für ihn. Und ich wäre herzlich gerne in so eine Bude mitgezogen, weil ich fand, mein Leben war enorm langweilig, aber ging halt nicht. Ja. Und er, wenn man sich das vorstellt, für Kinder kommt ein Spiel, wo der Uranus an erster Stelle steht. Was ist denn das für eine Lebenseinstellung oder für eine Lebensphilosophie oder was ist denn das für ein Vorbild? Ich würde sagen, ein großartiges Vorbild dafür, dass man nicht alles hinnehmen muss, was die anderen einem erzählen, sondern es selber herausfinden muss. Und der Kaspar hat es immer alles selber herausgefunden. Allerdings hatte er ein Problem. Und das schildert mal wieder sein Dilemma. Kasperle. Oh, der darf prügeln. Ja, das ist ja wunderbar. Aber das tut er auch. Er prügelt. Nicht im wörtlichen Sinne. Also er verwendet hier hinten weder seinen Stock noch diesen Stock, mit dem er seinen Beutel auf der Schulter trägt, zum Prügeln. Nein, das macht er anders. Ja? Wie vorhin schon erzählt, er geht zu meiner Frau und sagt so: "Jetzt könntest du mal gehen." Ja? Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, war das ihr Uranus oder meiner? Es waren denn natürlich die von uns beiden. Ich muss mir gerade einen Schluck Wasser nehmen. Und ja. Ich bin ein großer Fan auch von allen anderen Kasperpuppen, weil wenn man genauer hinschaut, sieht man da, und wenn man Astrologe ist wie ich, schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dann sieht man die einzelnen Puppen mit ganz anderen Augen. Dann sieht man auf einmal den Seppel. Und denkt: "Gott, der arme Kerl, ja. Kriegt er weder die Prinzessin, bei der Gretel versucht er zu landen, das funktioniert auch nicht so richtig. Aber der kriegt wenigstens eine Frau ab. Ja? Kaspar, heiratet der je? Ja, manchmal schon. Bei etwas vertrottelten Kasper-Stückschreiber heiratet er auch ab und zu. Aber wenn ihr das mal prüft in eurem Inneren, dann stellt ihr ganz schnell fest, dass es völlig ausgeschlossen ist. Der heiratet nicht. Es kann sein, dass er ständig wechselnden Geschlechtsverkehr hat. Das traue ich ihm ohne weiteres zu. Aber heiraten tut er nicht. Heißt das jetzt, ihr mit eurem Wassermann-Aszendenten könnt nicht heiraten? Natürlich könnt ihr heiraten. Bis er kommt und euch eines anderen belehrt. Das kann auch 10 Jahre dauern, bitte. 10 Jahre, 3 Kinder und schon kommt er und sagt: "Ach übrigens, Peter, da ist noch die Charlotte." Wenn ich meinen Uranus damals, als ich meine zweite Ehefrau geheiratet habe, oder auch die erste, wenn ich ihm richtig zugehört hätte, er hat mir gesagt: "Peter, du kannst die Christine heiraten. Das geht. Aber eines musst du wissen. Es gibt etwa noch 2,7 Millionen andere Frauen, die auch ihre Meriten haben, die auch es verdienen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen und die sogar noch möglicherweise ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen heißblütiger sind als die Christine, könnte er gesagt haben. Aber das wollte ich ja nicht hören. Das wollen wir ja alle nicht hören, weil wir haben ja nicht alle so einen exponierten Uranus. Also, nicht? Der ist auch durchaus mit 30, 40, 50 Jahren Ehe durchaus, kann der durchaus zufrieden sein. Oder die anderen sagen, ach, lass mal, das braucht er. Ja, bis er dann sich einmischt. Ja, mein Gott. Laut?
Fremdgehen.
Ja. Trauen wir ihm das zu? Aber ja doch, aber ja doch. Ansonsten ist das Kasperle-Theater nichts anderes als ein Spiegel astrologischer Weisheiten. Ja? Und aber unter uns, die Archetypen, denn hier habe ich die Thea, das ist ja die gleiche Malerin, die da diese ganzen Bilder gemalt hat, hier habe ich die Thea gebeten, sie möge doch mal auch die Archetypen, und habe ihr bewusst die Zitate von Jung gegeben, die darauf hindeuten, und dann kam das dabei raus. Ja? Er sieht aus, als wäre er ein bisschen bekloppt, ne? So ein bisschen, als wäre er gerade aus der Psychiatrie entlassen und macht so eigenartige Sachen. Ja. Aber natürlich ist er auch sozusagen, ist der Vogel auch da. Ne? Der muss da sein. Ja. Ja. Gut. Was habe ich vergessen? Der C.G. Jung hat ein ganz wichtiges Thema in seinem Leben angeschnitten. Und die letzten, ich schätze mal, 15 Jahre seines Lebens hat er damit zugebracht, sich diesem Thema zu nähern. Er hat gesagt, jeder Mensch ist ein eigenes Individuum. Und diesen Individuationsprozess, das heißt, deine eigene Individualität, sich ihr anzunähern, darum geht es. Das ist das große Geheimnis. Wahrscheinlich, er wusste das auch nicht so genau, woher soll er das wissen, des Lebens schlechthin, dass du am Ende deines Lebens ganz individuell du bist, was immer das heißt. Und das kann nur einer verstehen, nämlich du. Sie kann das nie verstehen, aber sie kann verstehen, was ihre Individualität ist. Und das, die Individualität oder den Individuationsprozess, ist seine Domäne. Das will er, dass ihr auf diesen Spuren wandelt. Finde heraus, wie du besonders bist. Vielleicht bist du ein besonderer Spielverderber. Vielleicht bist du ein besonderer Klugschwätzer. Vielleicht bist du ein besonderer Scharlatan. Scheißegal, finde heraus, was du besonders bist. Und stör dich nicht daran, ob die anderen das leiden mögen oder nicht. Ja? Und das macht ihn so angreifbar, ja? Oder stell dir vor, finde heraus, dass du ein Astrologe bist. Jetzt geht sie rum und erzählt in ihrer Nachbarschaft, ach, ich weiß jetzt endlich, was bin ich, bin eine Astrologin. Da gucken sich die Nachbarn an und sagen, ach du liebe Zeit, jetzt auch noch das. Und dann sagst du, na gut, dann halte ich es eben geheim. So wie Jung das getan hat. Jung hat seine Liebe zur Astrologie ziemlich geheim gehalten. Ja? Er hat einmal so ein bisschen Tacheles über die Astrologie geredet, aber positiv, ja? Im Vorwort zum Goldenen Lotus, glaube ich, war das. Ich habe es vergessen. Aber da hat er die Astrologie auf einen Podest gestellt. Und dann hat er gemerkt, jetzt aber läuft meine Psychologie und Psychotherapie Gefahr, unterzugehen. Weil jetzt habe ich etwas, wofür die anderen mich verurteilen können und sagen, das ist ja völlig unwissenschaftlich, was der da macht. Und dann hat er sich ganz schnell wieder da rausgezogen. Bitte. Aber was ich ihm unglaublich hoch anrechne, er hat gespürt, der Tod kommt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt ziehe ich mich zurück. Er hatte in seinem Garten so einen alten Turm aus dem 14. Jahrhundert, den hatte er sich vorher schon ausbauen lassen und da hat er sich zurückgezogen. Das letzte Jahr seines Lebens. Er musste dann feststellen, er lebt doch noch ein bisschen länger und dann ist er wieder rausgegangen aus seinem Turm. Aber es macht nichts. Allein die Tatsache, dass er dann keine Bücher mehr geschrieben hat und einfach nur sozusagen sich seinem Individuationsprozess in dem Turm gewidmet zu haben, ist für mich eine sehr große Leistung. Ja. Allerdings ist das auch schon, damit ist das auch schon verbrannt. Nicht? Keiner hier wird in einem Turm ein Individuum. Es ist vorbei. Ihr könntet lernen, Kühe zu reiten oder so als Individuationsprozess oder was auch immer ihr macht. Ich sage ausdrücklich etwas, was mal sehr weit entfernt ist. Ja? Aber ein guter Bekannter von mir, der war mal Elisabeth, mit uns beiden wird das noch was. Wenn auch uranisch. Das muss ich euch erzählen, weil das mich sehr beeindruckt hat. Der war in Therapie, weil er nicht wusste, was er machen soll. Und dann haben wir Hinz und Kunz und alle möglichen Themenstellungen in seinem Leben bearbeitet. Und er wusste, als er mit der Therapie fertig war, immer noch nicht, was er machen sollte. Und eines Tages hat er ein Blatt Papier genommen und hat darauf Buchstaben geschrieben. Aber diese Buchstaben gab es nicht. Und dann hat er gesagt, das ist ja interessant. Und dann hat er einen zweiten Buchstaben geschrieben. Und wieder einen. Und irgendwann hat er gemerkt, hey, das ist ja irre. Diese Buchstaben gibt es nicht und trotzdem leben sie. Und ist im gewissen Sinne manisch daran gegangen, große Blätter Papier mit Buchstaben, die es nicht gibt, zu beschreiben. Und das hat er gemacht, Jahr ein, Jahr aus. Manchmal irgendwelche Leute, die von Kunst was verstanden haben, haben das gesehen und gesagt, das musst du unbedingt mal ausstellen. Das ist ja großartig. Da verliert man sich ja drin. Dann hat er Blätter genommen, die waren so groß wie der halbe Raum, und hat oben angefangen. Buchstaben, die waren dann vielleicht so groß, aber es waren trotzdem irgendwie 10.000 Buchstaben auf dem Blatt Papier. Natürlich hat er sich auch Linien gezogen, die er später wieder wegradiert hat. Und so hat er, heute hängt eines seiner Bilder im Museum of Modern Art. Ja? Weil die Leute da, die haben das gehört über dritte, vierte, fünfte, und haben gesagt, das ist ja irre. Der hatte nicht im Traum vor, Künstler zu werden. Der hatte nur gesagt, ich muss diese Buchstaben, die gar keine Buchstaben sind, auf Papier bringen. Und dann hat er viele Rapidographen ausprobiert, mit denen er das am besten könnte. Ja. Und wenn ihr das euch anschauen wollt, der heißt Axel Malik. Schreibt es auf, guckt es bei Google an, da findet ihr viele seiner Bilder. Und auf einmal seht ihr sie und merkt, mit I, Malik, Axel. Axel, ja, ich glaube. Aber Malik ist klar. Ja. Und es ist so schräg, so abgefahren, dass noch keiner auf so eine idiotische Idee gekommen ist. Und er sagt, wieso, das ist doch keine Idee. Ich habe einfach Buchstaben, die es nicht gibt, auf Papier gebracht. Sagt der Bub, das hast du gut gemacht. Das hast du so gut gemacht, ich bin begeistert von dir. Und ich sorge dafür, dass du weiter malen kannst und dass du auch davon leben kannst. Sonst hat ihn nämlich seine Frau ernährt. Ja? So. Und irgendwann, jetzt hat er schon so viele von seinen Bildern verkauft, der hat ein Buch gemacht. Das Buch ist so groß, so dick. Besteht aus, diese Zeichenpapiere sind immer relativ dick, ja? Besteht aus etwa 400 Seiten, aber so groß. Nur, und das hat er, glaube ich, genannt, mein Lebensroman. Wenn man das sieht, sagt man, man ist sprachlos. Ja? Das sind Beispiele, wie er aus der Tiefe der Seele auftaucht und den Finger mit dem Rapidographen führt. Und er, auf dieser Website ist sogar, da seht ihr sogar, wie er das macht. Ja? Der sammelt sich, dann Und, hatte ich vergessen zu sagen, keiner der Buchstaben ist wie einer der Buchstaben vorher. Keiner. Gut. Wie spät haben wir? Aha. Habt ihr Fragen bis dato?
Gehören nicht die Erfinder auch dazu von Algorithmen, auch wenn sie nützlich Sachen sind?
Erfinder ja, aber ich sag dazu noch was. Was war dein
Beispiel vorher mit dem Astrologen und dann nicht darüber reden? Was passiert in deinem Fall? Was passiert dann damit? Was kommt dann?
Irgendwann akzeptierst du, dass dich die normalen Kartoffelsalatesser für verrückt halten. Du könntest ihnen aber sagen, Kartoffelsalat esse ich außerdem gerne. Dann sagen die, naja, wenigstens etwas haben wir gemein, aber ansonsten, also das, nein, ja. Erfinder. Es gibt Menschen, die nennen sich Erfinder. Es gibt auch Menschen, die nennen sich Heiler. Also damit wollen sie nicht sagen, sie seien heiler als die anderen, sondern das ist der Unterton schon. Aber sie seien derjenige, du musst nur vertrauensvoll zu mir kommen, dann kann ich dich heilen. Ja? Und das ist ziemlich größenwahnsinnig unter uns gesagt. Sowohl zu glauben, man wäre ein Erfinder, als auch zu glauben, man wäre ein Heiler. Weil die eigentlichen Sachen, die erfunden werden, werden nicht von mir erfunden. Die eigentlichen Sachen, die in dem Prozess der therapeutischen Auseinandersetzung stattfinden, werden nicht von mir sozusagen bewusst an sie herangeführt. Sondern da kommt auf einmal der Uranus, führt meine Hand und sagt, da muss ich hindrücken, dann ist alles gut. Oder ich muss jetzt in meine Hosentasche greifen und muss ihr einen kleinen Tiger von der Firma Schleich geben, weil das ist das Heilmittel. Ja? Kennt ihr noch nicht die berühmte Orbansche Schleichtherapie? Kennt ihr Schleichtiere? Die haben magische Kräfte, ich sag's euch, nicht nur für Kinder, sondern auch für den Hans Jochen, dem ihr schon immer irgendwas geben wolltet, aber jetzt merkt ihr, ihr müsst ihm eine Taube geben, zu Weihnachten, von Schleich. Oder was auch immer, ich weiß es ja nicht, das wirst du selber merken. Aber die Auswahl dieser Tiere, du gehst in den Spielzeugladen und sagst, Hans Jochen braucht ein Tier. Nein, kein schamanisches Krafttier. Schamanische Krafttiere müsst ihr euch abschminken, das ist blödes, dummes Zeug. Aber Schleichtiere, in einer bestimmten, sozusagen absichtslosen Art gefunden, aber für Hans Werner natürlich, und ihm zum Geburtstag geschenkt. Oder einfach nur so, da steht er, der Tiger. Ja. Das ist was ganz Großes. Deshalb nenne ich es auch die Orbansche Schleichtherapie. Den Namen habe ich gestern erfunden, also nehmt mich nicht so ernst. Ja? Aber der Sachverhalt ist, er ist so, er ist eindeutig. Ich hoffe, ich habe einen dabei. Ich hoffe. Schauen wir mal. Ja. Nein, doch nicht. Oder doch? Nein. Oder doch? Verloren. Er ist verloren gegangen. Er ist noch im Auto. Pech gehabt. Gut. Macht ja nichts. Aber ihr habt schon, wenn ihr Kinder habt, kennt ihr Schleichtiere. Wenn ihr Enkelkinder habt, kennt ihr auch Schleichtiere. Bitte? Schleich ist eine Firma, die stellt diese Tiere her. Nein, Schleich. Steif ist ja das mit dem Knopf im Ohr. Nein, die sind nicht. Die sind anders. Das ist eine andere Therapieform. Seid vorsichtig, ja? Keine Konkurrenzunternehmen, bitteschön, ja? Gut.
Peter hat Aktien.
Bei Schleich.
Stimmt, ja? jetzt wo du sagst, ja. Okay, okay. Noch etwas, was ihr wissen solltet. Dann hören wir auf, mit dem Kopf voranzugehen. Dann gehen wir mit dem Bauch ein bisschen voran. Ein Phänomen, was vollständig beherrscht wird von ihm, wird in Amerika immer deutlicher und zieht langsam auch Spuren in Deutschland. Es ist das Phänomen des imaginären Spielkameraden. Kennt ihr wahrscheinlich alle, weil eure Kinder, wenn ihr Mütter oder Väter seid, weil eure Kinder möglicherweise so einen imaginären Spielkameraden hatte. Das meint nicht unbedingt, kann es aber sein, diesen Lappen, den man sich dann so als Kind an die Backe oder an die Nase drückt. Es kann auch ein imaginärer Spielkamerad sein. Das merkt ihr in dem Moment, wenn eure Kinder anfangen mit diesem Lappen zu reden. Dann merkt ihr, ja, das ist jetzt ein imaginärer Spielkamerad. Und diese imaginären Spielkameraden, die versuchen auch einem Kind, was relativ allein überlassen worden ist, weil die Mutter muss arbeiten gehen, der Vater hat sich schon vorher abgesetzt und die Nachbarin passt immer mal so ein bisschen auf. Und dann kommt ein imaginärer Spielkamerad zum Vorschein. Es ist der Trickster und verstrickt das Kind in bestimmte Situationen. Mich zum Beispiel hat mein imaginärer Spielkamerad, meine Mutter musste arbeiten gehen, sie war alleine mit mir, ich musste zu Hause bleiben und wir hatten in einer Loggia, es war nach dem Krieg, so 1948, da waren Kohlen gebunkert in der Loggia und meine Mutter hat gesagt, Peter, da darfst du nicht rangehen, weil du versaust deine ganzen Kleider mit diesen Kohlen. Ja, Mama, habe ich gesagt und dann ging ich wieder in den Kohlen spielen. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, dann mache ich die Loggia zu. Dann nahm sie so ein elektrisches Kabel, kein Strom drauf, und hat die beiden Griffe zusammengebunden, riesig viel. Und als ich abends um 6 nach Hause kam, hatte ich mit vier Stunden Zeit die alle wieder aufgemacht und war wieder in den Kohlen. Ja? Und es war ganz klar, da gibt es jemanden, der mich anstiftete. Damals wusste ich nicht von solchen Gestalten. Ich wusste nur eins, das muss ich machen. Das ist völlig klar, ich muss das machen. Und mein imaginärer Spielkamerad, der macht ja solche Sachen wie, er sagt zu mir, Peter, am meisten Spaß hättest du, wenn du jetzt, es hat geregnet, nach draußen gehst mit deinem Eimerchen und deinem Schaufelchen, holst dir verschiedenfarbigen Matsch, hellen Matsch und dunklen Matsch. Mit diesem Matsch gehst du in das Wohnzimmer, in das flämische Esszimmer deiner Eltern, auf dem die geklöppelte Spitzendecke liegt und backst deiner Mama einen großen Blub Schlammkuchen. Zwei Geschmacksrichtungen, hell und dunkel. Guck mal, Mami, was ich dir... Ja. Und so arbeitet er für mich, wenn ich auch dafür bestraft werde. Ja. Zum Beispiel, wir hatten ja in unserem Christentum hatten wir ja auch einen Trickster, ja? Bei den Jüngern von Jesus. Ihr wisst, wer das war, ne? Aber ja, die Judas wird immer für den Teufel gehalten. Er wird immer für den Pluto gehalten. Nein, nein, der Judas war ein Verrückter. Der war einfach ein Trickster. Der Trickster hat gesagt, ich muss dafür sorgen, dass dieser Mann Jesus, der so großartig ist, dass der nicht vergessen geht. Und also muss ich irgendwas tun. Und was tut er? Er verrät den Herrn. Nebenbei gesagt, Verrat ist auch eines seiner magischen Teile in seinem Werkzeugkasten. Ja? Manchmal, wenn wir verheiratet sind, ja, sorgt er dafür, dass ich meine Frau mit ihr betrüge. verrate sozusagen. Ja? Dann findet sie mich als Verräter oder sonst was und sagt, du haust sofort ab, ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen. Und schon bin ich frei. Ja? Allerdings hat sie dann auch nicht mehr viel von mir. Also, ja, das war ja nur, es war ja nur das Werkzeug. Also, und der Trickster hat dann Jesus-Tricks dann nebenbei gesagt, ja? Weil Jesus wusste ja. Jesus wusste, er war ein kluger Mensch, hat gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle sagen, wer denn? Ich doch nicht, der Herr. Und so. Und dann sagte er, der, dem ich das Brot gebe, und gibt es Judas. Entschuldige, das vergisst du, gehe ich aus der Rolle raus. Jetzt, das aber ich doch nicht, Herr. Ja. Ja. Du hast die Silberstücke aber schon in der Tasche, die Silber, die 30. Und seitdem gibt es das Christentum. Hättest du das nicht, hättest du den Herrn nicht verraten, würde heute kein, hätten wir keinen Papst, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Ich will dir jetzt nicht den Papst wegen, ja, entschuldige, also das geht ja nun gar nicht, ne? Ja. Gut, noch eine Frage? Dann machen wir jetzt eine Pause. 10 Minuten Pause.